vielen Dank. Ich kann auf jeden Fall vorausschicken, ein Asterix und Obelix-Zitat, ich werde nicht singen. Das ist klar heute. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ganz beeindruckt von der Größe, erstmal jedenfalls des Publikums. Sehr toll. Ich wurde jetzt hier schon mehrfach vorgestellt als Dekan der Fakultät für Sozialfach und Verhaltenswissenschaften der FSU. Das ist richtig, ich bin zum Glück nicht ewiger Dekan, sondern es ist seit zwei Semestern und ich möchte auch nicht ewiger Dekan sein. Ich bin aber hier heute natürlich nicht als Dekan, sondern als Fachwissenschaftler und die schlechte Nachricht ist, als Soziologe. Sie haben von Fellow Paper gehört, was hier war. Es ist heute ein kluger, aber unverständlicher Vortrag, der mit vielen Fremdworten gespickt sein wird und Intelligenz die Welt der Weltfremdheit betreten wird und sie sozusagen in höhere Sphären der Abstraktion führen wird. Deswegen schließen Sie einfach die Augen für drei Viertelstunde und lassen Sie sich treiben und sagen leise Servus. Gut, das war die erste Vorbemerkung, was Sie erwartet. Die zweite ist, das Thema wurde mir gestellt, das Rahmenthema dieser Tagung ist Gleichheit gerecht. Und es wurde schon angedeutet, ein Grundsatzthema, kann auch jetzt immer stark sagen, ein Hammerthema, und ein vergiftetes Thema, an dem man eigentlich nur scheitern kann. Also große Fragen dieser Gesellschaft, Gleichheit, man muss jetzt eigentlich rangehen und Vorrednerinnen haben das ja auch schon ansatzweise versucht, da wurde schon deutlich, wie komplex dieses Thema ist. Also man könnte und müsste eigentlich herangehen und sagen, was ist eigentlich Gleichheit, welche Dimension hat Gleichheit, auf welche Lebensbereiche zieht jetzt die Frage der Gleichheit. Man müsste dann den Gerechtigkeitsbegriff ausdifferenzieren, da gibt es große Werke dazu, die das versuchen. Und das müsste man in 45 Minuten irgendwie miteinander verkoppeln. Ja, also welche Gleichheit ist denn wie und warum unter welchen Voraussetzungen gerecht? Eine Aufgabe, an der man, und zumal auch ich, nur scheitern kann. Deswegen werde ich genau das nicht tun. Und ich habe mich für einen zweiten Pfad entschieden, für die starke These. Ich habe mich dazu entschieden, spielerisch mit dem Titel umzugehen und die Frage in gewisser Weise umzudrehen. Meines Erachtens ist die Frage in modernen, demokratisch gewachsenen Gesellschaften, kann eigentlich Ungleichheit gerecht sein? Unter welchen Bedingungen kann man eigentlich Ungleichheit in modernen, demokratisch gewachsenen Gesellschaften rechtfertigen? Das wird mein Thema sein. Wie kann es sein, dass Ungleichheit sozial akzeptabel ist? In welchem Maß und welche Ungleichheiten können eigentlich sozial akzeptabel sein und akzeptiert werden in Gesellschaft? Das ist meine Fragestellung ex negativo, jetzt fangen wir die Fremdworte an, werden wir auch zu der Frage dann kommen, also ist Gleichheit eigentlich gerecht? Ich werde dann behaupten, vielleicht ist dann nur ein Subtext, ich weiß nicht, ob ich es auch explizit machen werde, dass bestimmte Formen der Gleichheit in Gesellschaft tatsächlich gerecht sind, basale Gleichheit, nämlich das der Verfügung über die Entscheidungsgewalt, über gesellschaftliche Regeln, ich würde sagen, das ist Inhalt einer fundamentalen Demokratisierung von Gesellschaft. Und das hat dann übersetzt sich in rassistische Forderungen im Sinne des Kollegen Michael Gelke. Aber das ist sozusagen schon der Fluchtpunkt des Ganzen. Ich habe nur eine Dreiviertelstunde Zeit, jetzt habe ich nur noch 40 Minuten und ich werde versuchen, mich so in etwa an den Rahmen auch zu halten. Also es geht um Ungleichheit, Gleichheit, Ungleichheit in der modernen Gesellschaft. Und wie gesagt, um die Reformulierung der Frage in Anknüpfung an ein bekanntes Werk in der Grundeinkommensdiskussion von Philipp van Parijs, What if anything can justify capitalism? Was überhaupt kann eigentlich den Kapitalismus als eine Form systematischer Produktion auch von gesellschaftlichen Ungleichheiten rechtfertigen? Würde ich auch hier fragen, was denn überhaupt kann eigentlich Ungleichheit in Gesellschaft rechtfertigen? Und ich würde behaupten, dass das eine Frage ist, die sich seit dem Durchbruch der demokratischen Verfasstheit von Gesellschaft eigentlich stellt. Gesellschaftlich, wenn Sie an einen Klassiker der Gesellschaftstheorie denken, Alexis de Tocqueville über die Demokratie in Amerika, seine zentrale Beobachtung in den 1830er Jahren in den Vereinigten Staaten seiner damaligen Zeit ist, was macht eigentlich die Demokratie aus? Und er meinte Demokratie nicht als politisches System, sondern breiter fast als gesellschaftliche Lebensform. Und Demokratie sieht Tocqueville in Amerika vor seinen Augen. Demokratie ist das Streben nach Gleichheit und nach immer mehr Gleichheit. in Klammern Tocqueville als Alexis de Tocqueville, als Vertreter des alten Adels, sah diese Tendenz zu immer mehr Gleichheit, das demokratische Streben nach Gleichheit der Lebensverhältnisse, der Lebensbedingungen, sah er mit einer gewissen Skepsis und, wie Kollege Kelper sagte, alles ist ambivalent auf der Welt. Tocqueville sah mit einer gewissen Faszination dieses Streben nach Gleichheit, was in demokratischen Gesellschaften fest verankert ist, sozusagen im Motivhaushalt der Menschen, der Bürger und Bürgerinnen einer demokratischen Gesellschaft. Er sah es auch mit einer gewissen Skepsis, denn er war sich bewusst, wenn sich die Gleichheit der Lebensverhältnisse in der Gesellschaft durchsetzt, dann sind die Privilegien des alten Adels, ja, also die Statusprivilegien der alten herrschenden gesellschaftlichen Eliten dahin. Und dann kommt es zu einer Einebnung, er sagt dann eben auch zu einer Mittelmäßigkeit in Gesellschaft und zu einer Einebnung sozusagen von Lebensverhältnissen und von Rechten, das, was wir heute als Demokratisierung bezeichnen würden. Ein anderer Autor, der hier relevanter ist noch und sozusagen auch zeitgemäßer, ist einer, der Ihnen vielleicht auch im Studium begegnet, Jester S. Wing Anderson, als Wohlfahrtsstaatstheoretiker ist angesprochen worden. Dieser war auch ganz stark auf der Konzeption von Thomas H. Marshall, auf seine Konzeption von sozialen Bürgerrechten. Marshall, der zentrale Theoretiker des Wohlfahrtsstaates, würde ich sagen, in der Mitte des 20. Jahrhunderts, 1949, einen zentralen Text geschrieben über Citizenship and Social Class, Staatsbürgerrechte und soziale Klassen, und er rekonstruiert die moderne gesellschaftliche Entwicklung hin zur sozialstaatlichen oder wohlfahrtsstaatlichen Demokratie als eine Ausdehnung von Bürgerrechten, von bürgerlichen Freiheitsrechten, also von der Meinungs- und Glaubensfreiheit bis zur Vertragsfreiheit, über politische Beteiligungsrechte, also ganz zentrales allgemeine, gleiche, geheime, freie Wahlrecht, bis hin zu den sozialen Bürgerrechten, also das, was im Sozialstaat dann kodifiziert wird und garantiert wird, nämlich das Recht auf ein Mindestmaß an gleicher Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum. Es geht über Einkommensleistung bis hin zu sozialen Diensten, Dienstleistungen, für Marshall ganz wichtig, gleiche Teilhabe am Bildungssystem und am Gesundheitswesen. Also er rekonstruiert auch die gesellschaftliche Entwicklung als einen Prozess der Inklusion, wie er sagt, der Einbeziehung von immer mehr Menschen, nämlich letztlich aller Bürgerinnen und Bürger, die Vollmitglieder eines politischen Gemeinwesens sind, nämlich des Nationalstaats dann in seiner Zeit, die Einbeziehung von immer mehr Bürgerinnen und Bürgern in ein System gleicher bürgerlicher Rechte auf Freiheit, auf politische Beteiligung und eben auf soziale Sicherheit oder weitergehend auf soziale Teilhabe. Und insofern könnte man sagen, der Wohlfahrtsstaat selber ist auch Ausdruck in seiner sozialen Berechtigung der Menschen, nach Ausdruck dieses historisch durchgängigen Strebens in demokratischen Gesellschaften nach Gleichheit und mehr Gleichheit. Auf dieser Basis stellt sich dann erstens, wie schon angedeutet, die Frage, wie kann man dann auf Basis dieser basalen Gleichheit der Berechtigung der Bürgerinnen und Bürger in einer demokratischen Gesellschaft, in einem demokratisch verfassten Wohlfahrtsstaat, wie kann man dann Ungleichheiten eigentlich rechtfertigen? Und auf dieser Basis entwickelt sich eben auch, würde ich sagen, eine bestimmte moralische Ökonomie der modernen demokratischen Gesellschaft. Hinter diesem Begriff, der in der Soziologie und in der Sozialgeschichte bereits verwendet worden ist, verbirgt sich die Überlegung, moralische Ökonomie, es gibt in einer Gesellschaft gemeinsam geteilte Überzeugungen über das, was angemessen ist, was Verteilung von Einkommen oder von Zugangschancen zu bestimmten Funktionssystemen, es wurde schon gesagt, angeht. Also es gibt gemeinsam geteilte Moralvorstellungen, eine Ökonomie der Moral in Gesellschaft, nämlich darüber, was einem Menschen in Gesellschaft zusteht, was jedem Menschen in Gesellschaft zusteht, was einer bestimmten Gruppe von Menschen in Gesellschaft zustehen soll, wann und warum. Also Verteilungsprinzipien in Gesellschaft beruhen auf den moralischen, den sozialmoralischen Grundüberzeugungen der Mitglieder der Gesellschaft, was angemessen ist, wie Werte, Güter, Zugangschancen und so weiter in der Gesellschaft verteilt sein sollten, wem was zusteht. Also diese Angemessenheitskriterien bilden sich in Gesellschaft immer aus. Jede Gesellschaft fügt über so eine sozial-moralische Grundausstattung, die von den Bürgern und Bürgerinnen gemeinsam geteilt ist. Und dann letztlich steht das inhaltlich hinter der Umfrage, meinen Sie so insgesamt, grosso modo, sind die gesellschaftlichen Verhältnisse in dieser gesellschaftsgerecht oder nicht, wenn 60 oder mehr als 60% sagen, nein, sie sind nicht gerecht, wenn ich alles so taxiere. Und wenn man jetzt auf konkrete Lebensbereiche gehen würde, wäre vielleicht die Werte noch schlechter, in Anführungszeichen, vielleicht auch in anderen besser. Wenn gesagt wird, nein, es ist nicht gerecht, dann heißt es, die moralische Ökonomie, die Angemessenheitsüberzeugung der Menschen in der Gesellschaft sind verletzt. Ja, sind sozusagen, die Realität stimmt nicht mit dem ein, was die Menschen sich vorstellen, wie Güter, Lebenschancen, Zugänge in dieser Gesellschaft verteilt sein sollten. Historisch ist diese Vorstellung einer moralischen Ökonomie in der Sozialgeschichte entwickelt worden. E.P. Thompson, Sozialhistoriker, macht es klassisch, also die Entwicklung der britischen Arbeiterklasse, beispielsweise an den Brotpreisrevolten. Also wenn der Brotpreis so hoch steigt, ja, dass ihr dann den kleinen Leuten auf der Straße das Brot, der Brotkauf nicht mehr ermöglicht wird, die prohibitiv teuer werden, die Güter der Grundversorgung, dann entwickelt sich eine moralische Entwicklung, weil es nicht angemessen ist, das, was jeder Mensch zu überleben braucht, erstens vielleicht überhaupt mit einem Preis zu belegen, mit einem Marktpreis, und zweitens den Marktpreis so in die Höhe zu treiben, dass massenweise beispielsweise Hunger als existenzielle Not entsteht. Ganz aktuell, wissen Sie, in der vergangenen Finanzmarktkrise ist die moralische Ökonomie dieser Gesellschaft verletzt worden. Michael Pirk hat angedeutet in dieser Wertungsmarktumfrage, die Werte der Akzeptanz des sozialen Verteilungssystems ist geringer geworden. Hängt damit zusammen, dass gerade in der Finanzmarktkrise solche Vorstellungen der Angemessenheit massiv verletzt worden sind. Also wenn Gehälter von 500.000 Euro dann sozusagen als die Obergrenze markiert werden für bestimmte Berufsgruppen, dann wird erstmal deutlich, wie eigentlich die Einkommensverhältnisse in Gesellschaft sind. Wenn zeitgleich über 4-5 Euro mehr als sozusagen minimaler Einkommenssatz für die Bedürftigsten in Gesellschaft gestritten wird und dieser 1 Euro mehr oder weniger in Relation zu den 500.000 Euro jährlich, rechnen Sie mal auf 12 Monate umgesetzt wird, dann sind sozusagen die moralische Ökonomie dieser Gesellschaft irgendwie, ja, gerät sozusagen in Bewegung und die Menschen fragen sich, ist das angemessen? Sind diese ungleichen Verteilungsverhältnisse angemessen? Und die Antwort in diesem Fall kann selbstverständlich nur Nein sein, behaupte ich jetzt, ich komme gleich noch weiter dazu. Aber es gibt natürlich auch weniger eindeutige Fragen über ungleiche Verteilung als die zwischen 5 Euro mehr oder weniger und 100.000 Euro mehr oder weniger. Wozu das aber alles führt, ist einfach zu der Grundüberlegung, es gibt einen strukturellen Rechtfertigungsbedarf für Ungleichheiten in modernen Gesellschaften und das heißt konkret, moderne Gesellschaften sind ja keine sozialen Akteure, die gibt es nicht, sozusagen, die haben keinen Körper, das heißt, sie verkörpern sich in Institutionen, würde man soziologisch vielleicht sagen, und es sind die Institutionen in Gesellschaft, die diese Ungleichheitsverhältnisse klassisch institutionalistisch, würde man sagen, einrichten, die sie auf Dauer stellen, die sie sozusagen in der Gesellschaft verankern. Diese Institutionen, und es sind in unserer Gesellschaft Marktinstitutionen und politische Institutionen, die diese Marktinstitutionen sichern, ihren Bestand garantieren. Diese Institutionen in der modernen Gesellschaft stehen immer unter Rechtfertigungsbedarf. Nämlich alle Ungleichheiten, die produziert werden in Gesellschaft und institutionell verfestigt werden. Und Institutionen, da können Sie an das gesamte Gerüst von, ja, sozusagen ganz praktisch von bestimmten Verwaltungseinheiten, Ämtern denken oder eben die Institution Rechtssystem, das bestimmte Normen setzt, die dann auch eingehalten werden müssen, die als gerecht oder ungerecht in der Gleichbehandlung oder Ungleichbehandlung betrachtet werden. Diese Institutionen in modernen Gesellschaften stehen immer unter einem grundsätzlichen Rechtfertigungsbedarf. Das ist die Grundüberlegung hier. Und zumal eben die Institutionen der Marktgesellschaft in einer Demokratie, und es ist sozusagen ein Schlüsselproblem der Gesellschaftstheorie, wie ist es möglich, wie passt es zusammen, ein System ökonomischer Produktion und Reproduktion, das systematisch Ungleichheiten, zwar massive Ungleichheiten, produziert, nämlich der Markt mit also einem breit gefächerten Spektrum an Einkommenspositionen, Vermögenspositionen, Soziallagen. Wie geht es zusammen mit einem System der politischen Verfasstheit dieser Gesellschaft, nämlich der Demokratie, die auf basaler Gleichheit beruht, auf dem gleichen Recht jedes Einzelnen, jeder Einzelnen auf gleiche Mitbestimmung, gleiche Teilhabe an den gesellschaftlich relevanten Entscheidungen. Aus diesem Widerspruch, aus diesem Spannungsverhältnis resultiert schon das, was ich Ihnen heute näher bringen möchte, nämlich, dass die Leute, wie sie jetzt in der Soziologie hierzulande gerne bezeichnet werden, also Sie und ich, Georg Roppenbach in Leipzig, ein Soziologe, hat es neulich ein Buch geschrieben, die Gesellschaft der Leute, da geht es um ja, den durchschnittlich erwartbaren Bürger und Bürgerinnen. Und da ist die Überlegung, der durchschnittlich erwartbare, die durchschnittlich erwartbare Bürger und Bürgerinnen üben alltäglich Kritik an der Gesellschaft, an den Institutionen, Gesellschaft, die mehr oder weniger ungleiche Verhältnisse in Gesellschaft verankern, stabilisieren und auch darstellen. Also wir müssen damit rechnen, Ungleichheiten werden alltäglich in Frage gestellt. Ungleichheiten, Ungleichheitsstrukturen und Institutionen, die für Ungleichheitsstrukturen stehen und einstehen, müssen sich alltäglich rechtfertigen. Ungleichheit ist eigentlich bewusst, vorbewusst, unbewusst immer ein Thema der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Und damit bin ich bei meinem eigentlichen Thema, das ist dann oberhalb, also jetzt die Fädenklänge, ja, der Abstraktion, oberhalb einer sozusagen im engeren Sinne Soziologie des Wohlfahrtsstaates oder der Sozialpolitik beschäftige ich mich außerdem, die diversen Schwerpunkte meiner Arbeit wurden ja benannt, mit einer Soziologie der Kritik. Das ist nicht genau die Frage, wie kann man soziologisch als Soziologin verstehen, die alltägliche systematische oder weniger systematische Kritik der Leute an den ungleichen Verhältnissen in Gesellschaft, bei denen sie dann zum Ergebnis kommen, sie zu akzeptieren, ja, konformistisch zu handeln oder sie nicht zu akzeptieren, in Frage zu stellen, wie kommt es eigentlich dazu, dass massiv oder weniger massiv, effektiv oder nicht effektiv Verhältnisse der Ungleichheit in Gesellschaft durch die Menschen, durch die Leute in Frage gestellt werden. Das ist das Thema der Soziologie der Kritik und ich möchte Ihnen heute eigentlich, was ich eigentlich mache, ist eine Buchrezension, eine Buchpräsentation, Luc Boltanski für uns Deutsche, wahrscheinlich Luc Boltanski, für die Frankophilen unter Ihnen, bedeutsame Person der pragmatistischen Soziologie in Frankreich, ein Schüler, Assistent von Pierre Bourdieu, der Ihnen vielleicht eher etwas sagen wird, lange Jahre und dann aber auch Kritiker von Bourdieu. Luc Boltanski hat neben vielen anderen zuletzt auf Deutsch veröffentlicht ein Buch Soziologie und Sozialkritik, auf das ich mich unterstützen möchte mit der Frage, wie können eigentlich ungleiche Verhältnisse in der Gesellschaft kritisiert werden, was machen die Leute mit ungleichen Verhältnissen und ich möchte mich gerne über die Kritik der Leute und nicht über die Kritik des Soziologen sozusagen als Wissenschaftler dieser Fragestellung nähern. Kann ich Ihnen nur empfehlen, dieses Buch, das entspricht genau dem, was Herr Okelka nochmal angedeutet hat, also ein typisches soziologisches Buch, lange Sätze, komplex, klingt irgendwie klug, man durchdringt es nicht sofort, muss es zweimal lesen, aber dann entfaltet es tatsächlich eine massive Wirkung meines Erachtens. Gibt es als Taschenbuchpreisprogramm für 12 Euro. Soziologie der Kritik, was ist das? Nur in einer Minute kurz unterscheiden zwischen Soziologie der Kritik und kritischer Soziologie. Boltanski geht es darum zu sagen, die Soziologie hat eine Aufgabe, nämlich sie beobachtet Gesellschaft. In der Beobachtung von Gesellschaft beobachtet sie die Leute, wie sie alltäglich handeln, wie sie sich in Gesellschaft bewegen, interagieren, ja, welche Beziehungen sie eingehen. Und ein Aspekt dieser Beobachtung der Leute ist auch, dass die Soziologie die Leute, die Menschen in Gesellschaft dabei beobachtet, wie sie alltäglich Kritik äußern. Ja, wie sie sich über gesellschaftliche Verhältnisse aufregen und sie in Frage stellen. Im Kleinen manchmal, ja, die Organisation ja, der Verwaltung in der Arbeitsagentur oder im Großen die Ungerechtigkeit der Hartz-IV-Gesetzgebung. Und Boltanski sagt, es ist nicht Aufgabe der Soziologie als kritische Wissenschaft selber die Maßstäbe des guten, richtigen, wahren zu setzen, sozusagen auf einer einfachen Außenposition der Gesellschaft, sondern das zu tun unter Einbeziehung der Meinungen, Wollungen und des Wissens der Menschen selbst. Erstmal zu beobachten, was macht die Menschen eigentlich kritisch in Gesellschaft selbst, um das dann soziologisch nochmal zu reflektieren. Wird gleich nochmal deutlicher. Und genau von der Position, die ich schon angedeutet habe, geht auch Boltanski aus, oder Boltanski, bleiben wir mal dabei, nämlich, dass es einen beständigen Legitimationsbedarf in Gesellschaft gibt, nämlich der sozialen Dinge, sagt er, also der sozialen Verhältnisse, so wie sie sind. Die soziale Realität, so wie sie ist und so wie sie den Menschen begegnet, so wie die Menschen der sozialen Realität begegnen, muss sich diese soziale Realität ständig sozusagen Verantwortung gegenüber den Menschen, nämlich aufgrund der prinzipiellen Möglichkeit des Zweifels. Grundsätzliches Zweifel an der Richtigkeit der sozialen Verhältnisse, der sozialen Realität möglich. Und zwar, sozusagen im Subtext seines Textes, in einer demokratisch verfassten Gesellschaft. In einer autoritär totalitär Verfassungsgesellschaft ist der Zweifel auch möglich, aber bei Strafe von massiven, teilweise existenziellen Sanktionen, bei Strafe auch der Verlust des Lebens womöglich, in einer demokratischen Verfassungsgesellschaft ist sozusagen der Zweifel schon institutionalisiert und alle Menschen können haben prinzipiell die Möglichkeit, an der Richtigkeit der sozialen Realität zu zweifeln, in Klammern oder zu verzweifeln auch. Die interessante Idee hinter Bertrands, jetzt wird es ein bisschen abstrakt, ist, dass Institutionen, also Soziologie der Institutionen, Institutionen sind eigentlich dazu da, Grundkurssoziologie, soziales Handeln zu verstetigen, zu verregelmäßigen, auf Dauer zu stellen, Erwartbarkeiten herzustellen, der Interaktion, Handlungsorientierung von Menschen aufeinander einzustellen und sozusagen eine dauerhafte, regelmäßige Struktur des Handelns in Gesellschaft zu etablieren und so etwas wie soziale Stabilität in einer unglaublich komplexen Gesellschaft. Und wenn man das Konzept der Institution ernst nimmt, dann müsste man sagen, diese Dauerhaftigkeit des Handelns, die eingerichtet wird durch Institutionen, die Selbstverständlichkeit auch des alltäglichen Handelns, dass ich Dinge wie selbstverständlich mache, mich sozusagen an die institutionellen Rahmenbedingungen halte, müsste eigentlich so gesichert sein, dass die Institution nicht darüber reden muss, wie die Regeln sind. Ja, die Regeln existieren, sie existieren sozusagen den Menschen quasi vorbewusst, sozusagen im alltäglichen ritualisierten Handeln wenden die Menschen die Regeln an, ja, und alles läuft dann im institutionalisierten Gang der Dinge, weil sozusagen die Regeln allen bekannt sind, von allen akzeptiert sind und sozusagen der Prozess der sozialen Beziehung so abläuft, wie er immer abläuft, weil sie institutionalisiert sind. Boltonski sagt, erstaunlicherweise müssen sich die Institutionen immer wieder rechtfertigen. Sie reden den ganzen Tag. Und Institutionen sind auch keine sozialen Akteure, sondern es gibt Repräsentanten der Institutionen. Ja, also die Bundesagentur für Arbeit hat dann sozusagen einen Vorsitzenden und in Pressekonferenzen redet er ja, für die Institution. Die Institution muss sich immer wieder begründen in den Handlungsorientierungen für die Leute in Gesellschaft, die sie setzt. Und auch für die Ungleichheiten, die sie für die Lebenschancen von Leuten generiert. Das ist die Überlegung, eigentlich widersprüchlich, eine funktionierende Institution muss nicht über sich selbst reden, sondern es funktioniert alles automatisch wie selbstverständlich. Institutionen müssen aber de facto in demokratischen Gesellschaften immer reden, immer über sich reden, immer sich begründen und immer begründen, warum sie so handeln, wie sie handeln und warum Menschen so handeln sollen, wie die Institutionen es von ihnen erwarten. Und im Grunde genommen ist der Clou der Argumentation, dass das eigentlich selbstverständlich sein sollte, sich von selbst verstehen sollte, nämlich, dass man entsprechend der institutionellen Regularien handelt, muss von den Institutionen immer wieder eingefordert, immer wieder eingeklagt, immer wieder begründet werden. Im Grunde genommen unterlaufen sich die Institutionen dadurch selbst. Dieser Redebedarf der Institutionen ist ein Zeichen, sagt Boltonski, ihrer potenziellen Geltungskrise. Wenn Institutionen über sich selbst reden muss, warum es gut und richtig ist, Dinge so zu tun, wie sie getan werden sollen, wenn man das thematisieren muss, dann ist die Institution eigentlich schon in der Krise. Und so sagt Boltonski, grundsätzlich alle modernen Institutionen sind in der Dauerkrise ihrer Geltung, ihrer Akzeptanz, weil sie immer wieder begründen müssen, dass es gut, richtig, regelgerecht ist, sich so zu verhalten, wie sie es wollen. Ein Beispiel hier, nur ein ganz plakatives, wir finden an unterschiedlichsten politischen, sozialpolitischen Bereichen im weiteren Sinne auch solche Beispiele, ist der ständige Appell an die, ich habe sie so genannt, an die tarifpolitische Vernunft der ja, Akteure im Feld der Arbeit. Also das sind dann die kollektive Interessenorganisationen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Immer wieder wird Lohnzurückhaltung beispielsweise eingeklagt, egal was passiert. Ja, in der Krise, in der Konjunktur, ja, wenn das Wachstum schwach ist, wenn das Wachstum stark ist, wird immer wieder sozusagen das institutionelle Regularium eingeklagt, ja, Lohnzurückhaltung, tarifpolitische Vernunft, ein bestimmtes Handeln der sozialen Akteure ist sinnvoll und hilfreich, sozusagen nicht nur für die Akteure selbst, sondern für das soziale Gemeinwesen. Lohnzurückhaltung führt zu mehr Investitionen, zu höheren Wachstumsraten, zu mehr Beschäftigung. Mehr Beschäftigung führt zu mehr Sicherheit, Glück und Wohlbefinden. Und egal, ob jetzt der Aufschwung gerade dran ist, ja, gerade beginnt, er sagt, ja, das zarte Pflänzchen Aufschwung nicht gefährden, Lohnzurückhaltung üben. Wenn die Ökonomie boomt, dann sagt, ja, das ist jetzt nur vorübergehend, Lohnzurückhaltung üben und so weiter. Ja, also es ist dann immer wieder dieselbe Rede der Legitimierung der eingerichteten Verhaltensweisen, hinter denen die Institution steht, und dann immer diese Verhaltensweise tatsächlich auch wieder, immer wieder neu zu schaffen. Wenn es automatisch so laufen würde, dann bräuchte es sozusagen nicht diesen, diese Geschwätzigkeit, diesen Redeschall der Institution. Das nur ganz kurz in einem Zitat, genau dieser Zusammenhang von Botanski. Wenn Sie Ihre Sache übrigens so sicher wären, wie man oft behauptet, dann könnten sich die Institutionen viel Arbeit ersparen. Doch sind die Institutionen gezwungen, beständig zu wiederholen, was sie sagen wollen, so als ob noch die entschiedensten und scheinbar unstrittigsten Behauptungen stets von Möglichkeiten des Infragestellens bedroht werden und die Möglichkeit der Kritik nie ganz ausgeschaltet werden könnte. Und so ist es, die Möglichkeit der Kritik kann in der Moderne nie ganz ausgeschaltet werden, also in der modernen demokratischen Gesellschaft. Damit komme ich zu meinem Hauptteil, nämlich der Frage, was ist eigentlich sozusagen der Motor der Ungleichheit aus einer solchen Perspektive? Und der Motor der Ungleichheit ist die Regeln. Wir hatten schon institutionelle Regeln angesprochen. Ungleichheit in dieser Gesellschaft möchte ich, und da wäre die Frage, wie gerecht ist diese Ungleichheit, was würde eigentlich Gleichheit bedeuten aus dieser Perspektive? Ungleichheit ist die unterschiedliche Verfügungsgewalt von Menschen in Gesellschaft über die Regel, über die Regeln und die Regelsetzung in Gesellschaft. Das ist die Perspektive, die Polanski aufmacht. Institutionen und die Institutionen im Feld der sozialen Arbeit, genauso wie die Institutionen in anderen gesellschaftlichen Feldern, setzen Regeln. Sie regeln den gesellschaftlichen Verkehr sozusagen. Sie richten das soziale Handeln an bestimmten Regeln aus, um es zu verregelmäßigen. Und die Grundidee ist, böses Wort, Herrschaft, ja, gesellschaftliche Herrschaft kommt dadurch zustande, und die Unterscheidung, die Ungleichheit zwischen Herrschenden und Beherrschten kommt dadurch zustande, dass Herrschen und Beherrschte eine unterschiedliche, und zwar strukturell, systematisch unterschiedliche Verfügungsmacht über die Regeln in dieser Gesellschaft haben. Also die Verfügungsgewalt über die Regel als das zentrale gesellschaftliche Herrschaftsinstrument und zugleich als der wesentliche Reproduktions-, Produktions- und Reproduktionsmechanismus von sozialer Ungleichheit. Die Herrschenden nennt Boltanski die Verantwortungsträger, und das kennen wir aus der öffentlichen, politischen, gesellschaftlichen Debatte. Ja, es wurden schon die Leistungsträger genannt in dem Zitat, was wir gehört hatten, die Leistungsträger versus die Leistungsempfänger. Das ist sozusagen eine Linie der Unterscheidung von ungleichen sozialen Positionen. Hier, Boltanski spricht von den Verantwortungsträgern. Die Verantwortungsträger in Gesellschaft, die Herrschenden, tragen also Verantwortung dafür, in der Selbstbeschreibung, aber auch in der Fremdwahrnehmung, die Regeln zu setzen, über die Regeln entscheiden zu können, über die Einhaltung der Regel, sozusagen die Einhaltung der Regel kontrollieren zu können und selbst über die Regel mit der Regel spielen zu können. Das ist ein entscheidendes Kriterium, also eine dreifache Machtbasis der herrschenden Positionen in Gesellschaft, erstmal ganz abstrakt. Die Verantwortungsträger können erstens selber die Regeln setzen, sie können zweitens kontrollieren, ob andere die Regeln einhalten, die sie selbst gesetzt haben, und drittens, und das ist entscheidend, zeichnet die Machtposition der herrschenden Verantwortungsträger Gesellschaft aus, dass sie spielerisch mit der Regel umgehen können. Während die Beherrschten dann die Regel akzeptieren müssen und bei Übertritt, bei Missachtung der Regel bestraft werden, in irgendeiner Weise sanktioniert werden, können die Herrschenden sozusagen die Regel selber nutzen, um sie auch zu überschreiten. Das heißt, es nennt es Boltanski das Paradox der Regel. Regeln zeichnen sich dadurch aus, dass sie gar nicht eins zu eins identisch immer wieder erfüllt werden können, sondern es gibt sozusagen einen Ungewissheitsraum der Erfüllung der Regel, und die Herrschenden nutzen diesen Ungewissheitsraum, spielen mit der Regel, unterlaufen sie souverän, ja, wenden sie kreativ an, ja, interpretieren sie, deuten sie aus, passen sie bestimmten Kontexten an, und der Beherrschte, die Beherrschte, wir kommen gleich dazu, der Verantwortungslose ist dadurch charakterisiert, dass er sie diese Regel akzeptieren muss und sozusagen versucht, was gar nicht möglich ist, aber versucht, eins zu eins umzusetzen. Also, der Herrschende pflegt einen spielerisch kreativen, souveränen Umgang mit der Regel, und prototypisch wird es verkörpert in der Figur des Unternehmers, kann ich leider nicht ausführen, wenn Sie mal für einen Vortrag, wunderbar, Schumpeters Unternehmer, ja, ist der kreative Zerstörer, der Innovateur, ja, der die Regeln überschreitet, selber neue Regeln setzt, sozusagen in der Regelbeschreibung, im Regelbruch Neues, Innovatives, Gutes, Positives schafft. Und dieser Unternehmertypus als Brecher der Regel ist sozusagen gesellschaftlich hochgeachtet. Er ist bewundert, hat ein großes Prestige. Der Unternehmertypus, der sich in die Regeln schert, aber sozusagen erfolgreich Neues schafft, ist sozusagen die prototypische Sozialfigur des Verantwortungsträgers, der seinen souveränen Umgang mit der Regel, nämlich im Zweifelsfall dem Regelbuch, auch noch gesellschaftlich honoriert bekommt. Und umgekehrt haben wir die Woltanski die Verantwortungslosen nennt, und das hat einen doppelten Sinn, die Beherrschten sind diejenigen, die keine Verantwortung haben für das Setzen der Regel, sondern sozusagen Regelnehmer sind und die Regel anwenden müssen, und zwar sind sie verantwortungslos, wenn sie das nicht tun, sie werden als verantwortungslos erklärt, wenn sie die Regel nicht eins zu eins umsetzen und sich nicht vollständig an die Regel halten, in Klammern, was ohnehin nicht möglich ist in Gesellschaft. Also sie können die Regeln nicht immer wieder gleich anwenden. Aber die Verantwortungslosen werden sozusagen, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, während die Herrschenden die Regel souverän als eine rein technisch strategische Regel einsetzen, betrachten und müssen die beherrschende Gesellschaft die Regel als eine moralische Regel annehmen. Ja, und wenn sie die brechen, wenn sie von der Regel abweichen, wenn sie die Regel missachten, wenn sie das tun, was sie wollen, gegen das der Regel, dann wird ihr Verhalten moralisiert. Und ich brauche jetzt nicht zu sagen, dass wir das in der Arbeitsmarktpolitik beispielsweise, sondern in anderen Bereichen der Sozialpolitik in breitem Maße in den letzten Jahren finden, die Moralisierung des Regelverstoßes, also des Fehlverhaltens von Individuen in bestimmten institutionellen Kontexten. Und während der Unternehmer gefeiert wird für den Regelbruch, also Unternehmer ist jetzt nicht sozusagen nur der Fabrikbesitzer, ja, oder der Produktionsbesitzer, sondern diejenigen in der Gesellschaft, die sozusagen kreativ mit den Regeln spielen, die ernten sozusagen Prestige und Statusgewinn dadurch, und die anderen ernten moralische Verdammung und Sanktionierung. Ich komme sowieso mit der Zeit in Nöte, deswegen zu diesem Punkt. Nur eine Anmerkung, auch Thema für einen eigenen Vortrag. Expertenwissen, also Wissenschaftlerinnen, ja, Top-Akteur bei der Produktion dieses Regelwissens und bei der Bestätigung, Stärkung der Regel und danach auch bei der Moralisierung des Regelverstoßes. Gegenwärtig wird die Regel begründet, ich würde sagen, in den letzten zwei, drei Jahrzehnten haben wir die Konjunktur, dass vor allem ökonomisches Wissen und konkreter noch betriebswirtschaftliches Wissen das zentrale Expertenwissen ist, was herangezogen wird und sich selber sozusagen andient, um die Regeln, die institutionellen Regeln in der Gesellschaft zu begründen und zu legitimieren. Also alle die, produktivistischen Wahrheiten, die Sie kennen, ja, ohne Fleiß kein Preis, nur wer sich anstrengt, soll etwas bekommen. Wer arbeitet, soll mehr bekommen als der, der nicht arbeitet. Ja, was verteilt wird, muss erst produziert werden. Ja, der Staat kann nicht mehr ausgeben, als er einnimmt. Solche Wahrheiten, die alle unterschreiben würden, werden dann durch Wissenschaft produziert. Ja, und wer sich an diese Regel nicht hält, wird sanktioniert bis ins Griechenland. Zweite Frage dazu. Weil sie, dann sind wir mal die Herrschenden, die Realität performativ hervorbringen, auch so eine soziologische Vorstellung, in ihrem Handeln bringen die Herrschenden die Realität erst hervor, die sie dann sozusagen für sich in Anspruch nehmen, haben sie die Realität stets auf ihrer Seite und können ein strategisches Verhältnis zu ihr unterhalten, und zwar nicht, weil sie die Zwänge verkennen würden, sondern weil sie in der Lage sind, mit ihnen zu spielen. Also Machtposition ist selbst mit den Zwängen der Regel zu spielen, umgekehrt, das können die Beherrschten nicht. In dieser Optik kommt das, und jetzt kommt die Perspektive von Woltanski, die mich jetzt in dem letzten Abschnitt begleiten wird, nämlich welche Formen der Möglichkeiten der Kritik an der Regel gibt es eigentlich. In dieser Optik kommt das, was man als die Arbeit der Befreiung der Beherrschten bezeichnet, in Gang. Sobald die Akteure die Perspektive der Regel verlassen und beginnen, ihre jeweilige Situation zu vergleichen und sich beispielsweise fragen, warum, wenn jeder doch anscheinend nur den Regeln folgt, stets dieselben sind, die alle oder die meisten Prüfungen bestehen, warum es umgekehrt immer dieselben sind, bei allen den meisten Prüfungen als mittelmäßig erweisen. Das ist sozusagen so eine Idee, die kommt aus dem bourgeoischen Hintergrund von Woltanski, und die Idee, die noch weiter ausgeführt werden müsste. Es gibt alltäglich dann Realitäts- und Wahrheitsprüfungen, die man bestehen muss. Wie kommt es, dass systematisch diese Prüfung von bestimmten Personen, Positionen, Gruppen in der Gesellschaft besser bestanden werden, erfolgreicher? Ja, also wie erfolgreicher Umgang mit der Regel sind als andere? Warum gibt es systematische Differenzen? Oder ist es Teil von gesellschaftlicher Herrschaftskonstitution? Und Hans Weber würde sagen, letztes. Damit also zu dem, zu der vorletzten Folie, glaube ich, aus einem Zitat, aber zu dem vorletzten Punkt auch, nämlich die Frage, also wir haben dann die Regelsetzung, Regelsetzung als Herrschaftsinstrument, die Regel unterwerfen, Regelakzeptanz als ein Instrument der Akzeptanz von Herrschaft und der ungleichen Positionen, Herrschaftsmachtpositionen in Gesellschaft. Wie kann jetzt Kritik an dieser, von den Leuten selbst, die Regelnehmer sind, ja, und eigentlich in ihrem Alltag versuchen, so gut wie möglich den Regeln zu gehorchen, weil sie denken, dadurch haben sie Erfolg und hoffen in Gesellschaft beachtete und sozusagen in irgendwie gesellschaftlich auch honorierte Position. Wie kann man sich vorstellen, dass in Gesellschaft Kritik an der Regel geübt wird? Und Boltanski sagt, gar nicht nur schade, Kritik kann grundsätzlich, und zwar denklogisch, eigentlich nur kollektiv sein. Kritik, dazu kommt dann gleich noch ein schönes Zitat, kann nicht individuell sein, sozusagen durch den beispielsweise den individuellen, ja, vergeistigten, umnachteten, umnebelten Soziologen und auf dem Podium geübt werden, das kann er machen, aber es ist ja keine Sozialkritik, die in irgendeiner Weise soziale Relevanz hätte, nämlich Kritik ist grundsätzlich, muss eine kollektive Aktivität sein, nämlich erstens kollektiv sozusagen, ja, sie ist wirksam nur, wenn die Kritik geteilt wird. Ja, wenn ich erzähle und Sie denken alle, was erzählt der Mann, ja, dann kann ich viel erzählen. Wir müssen sozusagen auf einen gemeinsamen Nenner kommen, einer intersubjektiv unter uns allen geteilten Vorstellung davon, was kritikabel ist in dieser Gesellschaft, beispielsweise welche Ungleichheitsrelation oder dass überhaupt die Unterscheidung in Herrschende, Beherrschte, Verfügungsgewalt in die Regel und Nichtverfügungsgewalt in die Regel, dass es irgendeine Form der Kritik gibt, die daran ansetzen könnte. Also Kritik ist kollektiv nur insofern, als es Menschen gibt, die sie gemeinsam teilen, gemeinsam geteilte Maßstäbe, und zweitens ist sie immer geboren aus dem sozialen Vergleich, nämlich aus dem Zitat vorher, nur wenn man sich beginnt, kollektiv zu vergleichen. Wie kann es eigentlich sein, dass die einen immer gewinnen? Ja, das sind natürlich vielleicht einzelne Personen, die man sieht, ja. Dass der eine, ja, der Nonnenmacher vom Alten, der heißt Nordbank, immer durchkommt. Wir haben am Ende noch seine dicke Abfindung bekommen, obwohl er 5 Milliarden, 10 Milliarden, 20 Milliarden in den Sand gesetzt hat. Ja, warum kann es sein, dass die anderen immer sozusagen die Verlierer des Spiels sind, immer sozusagen weniger bekommen? Wie ist das möglich? Und das kommt man nur, diese Vorstellung, dass da etwas nicht stimmen könnte, kommt nur durch den sozialen Vergleich. Ja, indem ich mich, meine Gruppe, oder sozusagen die große Gruppe der Regel unterworfen, mit denen vergleiche ich die Souveränität der Regel spielen und sagen, ah, ich bin Verantwortungsträger, ja, ich habe diese Regel souverän kreativ benutzt, ich bin Utz-Glasen, ich habe in 6 Monaten der NBW ein ungeheures Statusgewinn zugefügt, deswegen sage ich meine x Millionen sozusagen Boni ein und nehme die noch mit nach Hause in meinen wohlverdienten Vorruhestand. Andere, in dem Durchschnitt der wahren alten Menschengesellschaft, wird der wohlverdiente Wohlstand abgesprochen. Warum? Warum? Also solche, Sie sehen, eine populistische Art, das ist mir nicht fremd. Ja, also solche Sozialvergleiche muss man üben, um überhaupt auf die Idee zu kommen, dass etwas kritikfähig und kritikabel in der Gesellschaft ist. Träger der Kritik, sagt Boltanski, ist nie ein isoliertes Subjekt, nie ein einsames Gewissen, das auf eigene Gefahr aus der Wüste ruft, in der Hoffnung, eine passive Herde zu erwecken. Und das ist sozusagen eine Kritik auch an den durchschnittlichen Intellektuellen, ja, der denkt, ha, ich rufe in der Wüste Publikum zu blöde, ja, um zu verstehen, was ich eigentlich will, und um zu sagen, Mensch, Leute, setzt euch doch mal in Bewegung, wenn ich hier im Stuhl sitze und lese, ja, und euch sage, wo es angeht. Also die Vorstellung, nein, Kritik kann nur kollektiv sein, kann nur sozusagen eine soziale, im engeren Sinn, sondern Gott, eine soziale Bewegung sein. Und dann, könnte man sagen, sagt er so nicht, würde ich systematisieren, gibt es 3 Modi der Kritik, die Soziologie unterscheidet ja gerne nach 4 Felder, Schemata, das werden Sie von Michael Okelka kennen, ja, oder solche 4 Kategorien, 4 Welten, das. Ich sage jetzt, es gibt 3 Modi der Kritik, behaupte es einfach mal mit Boltanski, es gibt nämlich die reformistische Kritik, ja, die in Gesellschaft geübt werden kann, sagt, hey, ich sehe Ungleichheiten, ja, der Regelerfüllung, es müssen sich alle an die Regel halten. Also reformistische Kritik wäre zu sagen, alle müssen sich an die gleiche Regel halten. Also sagen, dass die gleiche Regeln für alle, würde man eigentlich sagen, wäre sozusagen ein Inhalt der reformistischen Kritik der Leute an der Machtungleichheit in Gesellschaft. Man kann sich eine zweite, ich habe jetzt hier anarchisch genannt, man kann sie aber auch zynisch nennen. Eine zynische Kritik wäre gleiches Recht auf Regelbruch für alle. Ja, wenn jeder oben, ja, oder jeder drüben so souverän mit der Regel umgehen, ja, und der Regelbruch auch noch honoriert wird, dann fahre ich auch bei Rot in die Ampel. Ja. Dann nehme ich auch was aus dem Supermarkt einfach für Lau mit und so weiter. Ja. Also gleicher Regelbruch, gleiches Recht auf Regelbruch für alle, das ist eine anarchisch-zynische, und wie Sie schon sehen, kann man vermuten, desintegrative Kritik oder Form der Kritik. Nämlich alle sollen einfach spielerisch mit der Regelung gehen, gleiche Macht in dem Sinne für alle. Die radikale Kritik im Sinne von Boltanski ist sozusagen die, für die ich auch plädieren würde, weil sie nämlich auf eine radikale Gleichheit zielt, die wirklich substanziell ist, nämlich die radikale Gleichheit der Verfügungsgewalt über die Entscheidung über die Regel, sozusagen die erste Entscheidung über die Regeln in Gesellschaft. Sie werden sofort ahnen, das ist fundamental demokratisch, diese Forderung. Radikale Kritik würde die individuelle Gleichheit jedes Bürgers, jeder Bürgerin einfordern, die Kompetenz zu haben oder erwerben zu können und dann ausüben zu können, kollektiv, gemeinsam mit anderen, ist man überhaupt in erster Instanz über die Regeln zu entscheiden, deren Einhaltung dann kontrolliert wird, der sich dann selber unterwerfen. Ja, und die sie dann auch kollektiv wieder verändern können, wenn sie merken, hey, hier halten sich alle nicht an die Regeln, wir müssen mal die Regeln verändern. Also sozusagen diese kollektive Beeinflussung qua individuellem Recht auf Mitentscheidung über die Regeln, das wäre sozusagen die radikale, man könnte auch sagen transformative Kritik, nämlich die Kritik, die auf, wie gesagt, nochmals, auf eine fundamentale Demokratisierung der Verhältnisse zielen würde. Also basale Demokratisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse, nämlich im Sinne der Gleichheit der Entscheidungsmacht und über die Regel. Und Abwehr wäre mit Boltanski sozusagen die Gegenvision, der Gegenflucht und Abwehr dessen, was wir gegenwärtig in Gesellschaft ganz stark erleben, nämlich im Zusammenhang mit den Verantwortungslosen, mit der Moralisierung des, der Regelüberschreitung oder des Regelbruchs, der Nichtanerkennung der Regel. Da haben wir ganz viele Formen der negativen Individualisierung, zusammen mit der Moralisierung, Begriff von Rudolf Castell, das auch immer am Rande negative Individualisierung heißt. Wir haben ganz stark eine Selbstzuschreibung oder sozusagen die, ja, die Zuweisung von Schuld an die Individuen, wenn sie die Regeln nicht erfüllen. Ja, das ist eine negative Beziehung, das wird auf den Einzelnen projiziert, dass er sie die Regeln nicht erfüllen kann. Und dann wird nicht gesagt, naja, die Voraussetzungen waren schlecht, ja, dass die anderen die Regel überschreiten, verhindert für mich die Regel überhaupt zu erfüllen. Ich kann die Regel gar nicht eins zu eins erfüllen, es gibt strukturelle Hemmungsgründe dafür. Was wir gegenwärtig erleben, ist den Regelverstoß, den Regelbruch, den die Nichterreichung der regelgeleiteten Norm, sondern den Individuen selber als Schuld oder als Versagen oder als Misserfolg zuzuschreiben und somit sozusagen das Nicht-Erreichen, das Nicht-Einhalten der Regel zu individualisieren, negativ in der Beziehung, nicht positiv im Sinne von, ich bin Herr über mein eigenes Leben und kann überall teilhaben und kann sozusagen dann selbst im Lebensverhalten das erreichen, was strukturell dann gleich ermöglicht wird, sondern ich, es wird dann den Menschen zugeschrieben oder ihnen sozusagen auch die Haltung nahegelegt, sich selber verantwortlich zu machen für das, was passiert. Und dazu ein weiteres Zitat, ich brauche nicht mehr allzu lange. Der Herrschaftsmodus, nämlich der Herrschaftsmodus der ungleichen Verfügungsgewalt über die Regel, in Klammern, der Herrschaftsmodus, dessen Umriss ich gezeichnet habe, erschwert die Bildung neuer Kollektive der Kritik, nämlich Kritik kann ja nur kollektiv sein, unter den Beherrschten, insbesondere dadurch, dass Erwartungen zu Recht bestrebt ist, deren Verwirklichung entsprechend dem Leistungsprinzip einzig und allein von den Möglichkeiten, die den Individuen gegeben sind und vom Einsatz der in ihnen schlummernden Fähigkeiten abzuhängen scheint. Wer wirklich will, der kann auch. Also es wird suggeriert, dass wer wirklich kann, die Regeln auch erfüllen kann, den Regeln Genüge tun kann, die Standards, die institutionell gesetzt werden, auch erreichen kann. Wenn er das nicht tut, dann wird es gesagt, naja, also entweder selber schuld, die harte Variante, oder die aktivierende Variante, hey, schlummernde Fähigkeiten in dir, nutze sie doch, übe sie doch aus, lebe sie aus, dann kannst auch du die Regel erreichen, so wie die erfolgreichen Regelanwender. Wer wirklich will, der kann auch. Und was damit zusammenhängt, ist eigentlich naheliegend soziologisch, und Boltanski beschreibt das auch kurz, aber auch wenn man will, so bemerkt man doch ziemlich schnell, bringt man nicht viel zustande. Auch wenn man sich an die Regeln hält und versucht, die bestmöglich zu erfüllen, seltsamerweise kommt man trotzdem nicht so weit wie andere. Daher muss sich jeder eben die anderen wenden, das heißt gewöhnlich sein nächstes Umfeld. Jeder könnte ja, wenn nicht die anderen ihn mit dem Gewicht ihrer eigenen Fähigkeiten lassen würden. Also das ist sozusagen die Konsequenz. Ja, das wird suggeriert, zugeschrieben, du kannst, wenn du nur willst. Ich überlege mir, warum kann ich, warum will ich es und versuche es. die anderen. Ja, die belasten mich, die hängen mir wie ein Klotz am Bein. Ja, die und die blöden Kommilitonen. Ja, ich könnte ja hier mit Herrn Feldberg beste Gespräche führen, ja, aber die schwachen Kommilitonen, Kommilitoninnen, die halten den Betrieb auf. Ja, raus mit denen und dann können wir auch sozusagen extemporieren. Der unfähige Arbeitskollege nebenan, ja, die faule Sekretärin, ja, die hält den ganzen Betrieb auf. Genauso, ja. Das ist das Problem. Die unfähige Sekretärin kennen wir alle als Sozialfigur. Entschuldigung, falls Sekretärin angewiesen sind, ich meine das nicht so wie gesagt. Und das lässt sich ja durchziehen. Die faulen Arbeitslosen, ja, das ist das Problem. Die faulen Arbeitslosen, die sich nicht an die Regeln halten. Ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen und erreiche trotzdem nicht, woran liegt es. Nicht an der Regel ja, oder anderen, die Regeln, sondern an den faulen Arbeitslosen, die sich nicht an die Regeln halten. Und so weiter. Die erziehungsunfähigen Eltern von kleinen Kindern, ja, die ihnen nicht vorlesen, ja, die vor das Fernsehen setzen oder für die PlayStation 2, 3, fortfolgende, der das Boot überfüllen, den Migrant, ja, ist klar, das ist sozusagen die Belastung unserer Gesellschaft, hält sich auch nicht an die Regel, einfach draußen zu bleiben und so weiter und so fort. Schluss. Und jetzt nochmal das Outen. Ich bin Soziologe, ja, das ist zum Schluss der eigentlich ein soziologisches Publikum wäre. Ich habe es aber jetzt für heute gemacht, aber mache das trotzdem, weil ich glaube, dass man es leider auch für soziale Arbeit durchbuchstabieren kann. Ja, also für die Soziologie würde ich dann sagen, welche Rolle spielt die Soziologie in diesem ganzen Sachverhalt, ja, was wäre Aufgabe einer kritischen Soziologie oder einer Soziologie, die Kritik in Gesellschaft befördert. Und zwar, das ist jetzt meine Aussage, unabhängig von konkreten inhaltlichen Führungshilfen, sondern die Fähigkeit zur Kritik an sich, Verhältnisse in Frage zu stellen, Alternativen zu denken, in alternativen gesellschaftlichen Verhältnissen zu denken. Welche Rolle kommt da der Soziologie dazu? Und wir könnten dann, und leider, ich bin Dekan, zwar nicht ewig, aber zur Zeit, und als Dekan, und ich dachte, als Dekan muss ich um 12 Uhr unten in der Fakultät sein, für Fakultätsrat und so weiter, deswegen werde ich nur noch zu Beginn der Open Space Runde teilnehmen können, aber man kann diese Frage auch auf die soziale Arbeit beziehen, selbstverständlich, welche Rolle kommt der sozialen Arbeit und der Wissenschaft von der sozialen Arbeit, der Praxis der sozialen Arbeit zu, in sozusagen gesellschaftlichen Verhältnissen, die grundsätzlich in Zweifel zu ziehen sind immer, und die auch in Zweifel gezogen werden könnten mit mehr oder weniger guten Werten. Und hier nur ganz kurz abschließend zur Rolle der Soziologie, eine kritische Soziologie, eine Soziologie der Kritik, nicht dass die Menschen beobachtet in ihren alltäglichen Möglichkeiten und Grenzen der Kritik, ist, sagt Bolschanski, und schaltet sich dann in einen Riesenstreit in der Soziologie ein, sage ich jetzt nicht dazu, sagt Bolschanski, ist automatisch auch selbst eine kritische Soziologie, nämlich indem sie zeigt, wie systemisch, also in der modernen demokratisch fassenden Gesellschaft und historisch unterschiedlichen Phasen der Entwicklung dieser Gesellschaft überhaupt Kritik möglich ist und wo die Grenzen der Kritik sind. Also sie zeigt sozusagen auf, analytisch, welche eingelagerten Möglichkeiten des Zweifels in der Gesellschaft gibt und wo Begrenzungen des effektiven Zweifels an der Gesellschaft sind und durch Institutionen eingeführt werden. Die kritische Soziologie verweist auf die Möglichkeit von Alternativen zu den sozialen Dingen, wie sie sind, also zur sozialen Realität, und das ist jetzt wichtig, ohne sich aufzuschwingen, sozusagen sich den Hut aufzuziehen, zu sagen, ich weiß, wie die Gesellschaft besser entscheiden werden sollte. Ja? Ich weiß also, wie sozialpolitische Verhältnisse gerechter gemacht werden können, und ich weiß sozusagen bis in den Gesetzentwurf hinein. Ja, da würde ich sagen, das kann die Soziologie als Soziologie nicht. Ja? Aber die Soziologie kann zeigen, dass alternative Denkmöglichkeiten im Sozialen existieren und dass es auch eine Praxis geben kann, der Kritik und des Zweifels an den Verhältnissen so, wie sie sind. Und in dieser wechselseitigen Abhängigkeit von Soziologie und Kritik oder Kritik und Soziologie liegt meines Erachtens, das ist aber nicht die herrschende Position der Soziologie, würde ich mal behaupten, auch nicht eine ganz marginale, aber es ist sozusagen nicht die Orthodoxie der Soziologie, in dieser wechselseitigen Abhängigkeit von Soziologie und Kritik und der Öffnung von Denkalternativen und Denkmöglichkeiten, das ist dann, liegt tatsächlich die soziale Bedeutung der Gesellschaftswissenschaft, also der Soziologie, und ich vermute auch, jenseits der Praxis oder diesseits der Praxis der sozialen Arbeit, letztes Zitat zu diesem Soziologieverständnis, das ich heute hier auch deutlich zu machen versuche. Wer interessiert sich schon für eine um sich selbst kreisende Lacroix-Soziologie, die sich in immer ausgefeilter und kleinmustiger Beschreibung erschöpfend keinen anderen Zweck als in der eigenen Vervollkommnung als Wissensdisziplin im Auge hätte? In Klammern, viele Soziologen würden sagen, ja, genau das ist es. Das wollen wir machen. Immer kleinmustiger, immer, ja, genau detailreicher soziale Wirklichkeit. zu beschreiben, je mehr sie die soziale Welt auf Distanz hielte, gleichsam um sie von außen zu beherrschen, nämlich sozusagen durch höheres wissenschaftliches Wissen, das aber sozusagen sozial gar nicht Platz greift, desto sicherer rächte sie sich selbst um ihr soziales Fundament. Das war es genau.